Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Paragraphinnen-Podcast-Folge. Heute mit Jacqueline Bichler, Rechtsanwältin bei Stadler Völkel und ich würde sagen, absoluter Profi im rechtlichen Umgang mit Influencerinnen. Liebe Jacqueline, ich freue mich sehr auf unseren Talk heute.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Du bist seit März eingetragene Rechtsanwältin. Erst einmal herzliche Gratulation. Applaus, Applaus.
Dankeschön.
Und du bist nach wie vor bei Stadler Völkel. Dazu interessiert mich vor allem eine Frage ganz brennend, zu der kommen wir dann auch gleich. Aber beginnen wir mal ganz vorne. Du bist ja unter anderem Expertin im Bereich des Social-Media-Rechts und im E-Commerce-Recht und warst ja auch während deiner gesamten Konzipientenzeit in den Bereichen tätig und auch in der Kanzlei. Jetzt meine Frage dazu. Hast du zu den wahnsinnig Glücklichen gehört, die bereits von Anfang an wussten, in welche Richtung es gehen soll nach dem Studium? Oder bist du hineingerutscht, hast auch einmal erstmal überlegt, wie war das bei dir?
Also bei mir war es eine Mischung aus so halb reinrutschen, halb Interesse im Studium schon da gewesen. Es hat mich immer schon interessiert. Ich habe ganz klassisch auf der Uni einfach die Lehrveranstaltungen gemacht und habe mir gedacht, klingt ganz gut, könnte mir gefallen. Und ich habe dann nach der Gerichtspraxis eben Konzi-Stellen geschaut und es war gefühlt, zu 99,9% waren gesellschaftsrechtliche Stellen ausgeschrieben und das war gefühlt das Einzige, von dem ich wusste, dass ich es nicht machen will. Und ja, Stadler Völkel hat dann gefühlt als einzige Stellenausschreibung das Thema gehabt und ich habe mir gedacht, hat mich interessiert, könnte gut passen und ich versuche es einfach mal. Ja, und jetzt bin ich da.
Und wie war das am Anfang für dich, die Konzi-Zeit, wenn du dich zurückerinnerst? War das ein Sprung ins kalte Wasser oder war es für dich ein bisschen einfacher, weil du vielleicht schon die Schwerpunkte auf der Uni ein bisschen gehabt hast?
Also ich würde sagen, es war definitiv ein Sprung ins kalte Wasser, weil man kommt von der Uni, man glaubt, man weiß vieles, man kann alles. Es ist dann aber doch was anderes, wenn man dann wirklich in der Kanzlei sitzt und der Mandant sitzt vor einem und sagt, ich möchte, kann ich nicht. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Das heißt, für mich war es auch am Anfang super stressig. Ich habe mich für einfache Dinge auch viel einlesen müssen. Ich muss sagen, ich habe in der Kanzlei auch einen gewissen Welpenschutz gehabt. Die ersten ein, zwei Monate, wo ich quasi an der Hand genommen wurde, hat sich dann aber relativ schnell in die Selbstständigkeit, wie soll ich sagen, ist in die Selbstständigkeit einfach übergegangen. War aber definitiv schon stressig, vor allem am Anfang einfach, dass man sich einliest, dass man weiß, wie man die Mandanten handeln muss. Das sind alles Sachen, die hat man auf der Uni nicht. Und das sind Sachen, die ergeben sich mit der Zeit auch mit Gefühl, mit Hausverstand, mit einfach Menschenkenntnissen, auch dass man die Leute auch anleitet. Das sind Sachen, die man, finde ich, auf der Uni zum Beispiel einfach nicht lernt.
Absolut richtig, bin ich vollkommen bei dir. Du sagst, du hattest quasi einen Welpenschutz. Das haben ja, ich sage mal, die wenigsten. Von den meisten Konzis hört man ja doch, der Anfang ist echt schrecklich. Es ist eine absolute Umstellung, eine Umstellung im Alltag. Hättest du jetzt einen Tipp für Leute, bei denen es vielleicht doch ein bisschen anders läuft?
Also ich glaube, der Anfang, man wird nicht drüber hinauskommen, dass man sich einfach den ganzen Alltag neu organisiert. Also ich muss sagen, ich war am Anfang auch total gestresst mit privaten Sachen, weil ich das nicht geschafft habe, einfach mit dem ganzen Alltag das so unter einen Hut zu bekommen, weil man halt doch von in der Früh bis am Abend in der Kanzlei sitzt. Ich glaube, das ist in keiner Kanzlei wird das jetzt großartig anders sein. Ich glaube, man muss einfach für sich schauen, dass man einfach eine gewisse Balance findet und dass man sich selber auch die Zeit gibt. Also ich war die ersten 2, 3, 4 Monate, waren viele Veranstaltungen, es ist viel Neues, es ist einfach eine gewisse Überforderung, die man logischerweise hat, aber dass man sich selbst auch ein bisschen zurücknimmt und weiß, dass das normal ist und man sich einfach die Zeit geben muss, weil es kann niemand von jetzt auf gleich, das kann nicht funktionieren. Also Schritt für Schritt einfach an die Sache rangehen.
Das heißt, du meinst am besten mit der Einstellung in die Sache hineingehen und vielleicht bevor man die Konzi-Stelle beginnt, sich schon überlegen, wie kann ich mein Leben umschlichten?
Ja, umschlichten, einfach umplanen und ich glaube auch fürs Umfeld ein gewisses Bewusstsein einfach schaffen, weil es war, was viel geholfen hat, war, dass Freunde, Bekannte, alle wussten, okay, das ist völlig normal, man braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jetzt um 19 Uhr nicht irgendwo im Lokal sitzt, weil man es einfach nicht schafft. Aber natürlich einfach darauf einstellen, dass die Dinge vielleicht nicht mehr so sind, wie sie jetzt nach der Uni sind. Aber es ist alles schaffbar. Also es ist natürlich eine Umstellung, aber man kann alles logischerweise machen.
Wie lange hat das bei dir gedauert, bis sich das Ganze normalisiert hat oder bis es zu deinem normalen neuen Alltag wurde?
Also ich kann es jetzt nicht an einer genauen Zahl festmachen, aber ich glaube schon, dass ich dafür circa ein halbes Jahr ungefähr gebraucht habe. Also es waren Kleinigkeiten, es ist in der Arbeit, man wird viel selbstständiger, man weiß, wie man die Sachen macht. Es ist am Anfang einfach inhaltlich, persönlich, es ist halt eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, man kann das nicht von jetzt auf gleich irgendwie alles umstrukturieren und neu machen. Aber ich glaube, ich habe mich nach einem halben Jahr in der Rolle quasi mal eingefunden, dass das normal alles abläuft.
Das klingt beruhigend. Ich weiß nicht, wie es dir am Anfang ergangen ist, aber wenn man gerade im Studium fertig ist und dabei ist, die neue Konzipientenstelle anzunehmen, denkt man sich ja doch, oh Gott, viele Bereiche hat man nur, wenn überhaupt, am Rande gestreift. Viel Wissen fehlt zum Teil noch. Hast du dir das dann einfach, wahrscheinlich zur Sicherheit auch, aber on the job angeeignet oder dann doch davor dich eingelesen, dich informiert?
Also es war eine Mischung aus Einlesen und einfach Learning by Doing, weil es waren auch viele Sachen, die man auf der Uni einfach in der Theorie lernt und die mir in der Praxis aber einfach nichts gebracht haben, weil man spielt sich das durch, es gibt irgendwelche Prüfschemata, so funktioniert das einfach nicht. Das, zum Beispiel im Strafrecht, man lernt das alles, wie das alles ausschauen soll, niemand arbeitet so in der Praxis und das war schon eine Mischung eben aus meiner Welpenschutzzeit des Lesens und viel mitlesen und einfach schauen, wie handhaben die anderen die Sachen. Aber es war viel Learning by Doing einfach. Und natürlich, dann ist vielleicht ein Mandant vielleicht mal nicht so freundlich, da muss man mit sowas halt auch einfach umgehen. Es ist viel, ich will nicht sagen Try and Error, weil viele sollten nicht passieren, aber es ist schon, man lernt sehr, sehr viel. Also persönlich und auch inhaltlich, aber das sind Sachen, die man einfach mit der Zeit und mit der täglichen Arbeit einfach sich aneignet.
Klingt gut. Das heißt, für ein Zwei-Schema muss ich mir nicht bis zum Ende des Lebens merken, sondern es ändert sich.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Sehr gut. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zum Social Media Recht. Kannst du uns da einen Überblick geben über die Querschnittsmaterien? Was sind die rechtlichen Herausforderungen? Was findest du besonders spannend?
Also Social Media Recht, eben wie du es gerade gesagt hast, ist halt eine Querschnittsmaterie. Das heißt, es sind super viele Rechtsbereiche, die da ineinander greifen. Es sind aber fast ausschließlich die Rechtsbereiche, die eben auch zu meinen Spezialisierungen in der Kanzlei gehören, von Immaterialgüterrecht, E-Commerce-Recht. Ich habe früher auch eine Zeit lang Datenschutzrecht gemacht. Das sind alle super spannende Rechtsgebiete und es ist einfach vielseitig, weil einmal braucht man von der Sparte was, dann muss wieder eine Marke angemeldet werden. Es sind sehr, sehr viele Sachen. Es ist natürlich ein großer Bereich. Man muss sich bei vielen Sachen auch neu einlesen, weil auch wenn man glaubt, man kann das und man arbeitet in dem Bereich, muss ich mich auch jedes Mal wieder hinsetzen, wenn es jetzt ein bestimmtes Kunstwerk ist oder ein bestimmter Wunsch des Mandanten, da muss ich mir auch überlegen, okay, habe ich so in der Form noch nicht gehabt, muss ich mich neu hinsetzen. Und gerade im Social-Media-Recht sind super spezifische, aber auch moderne Themen und ich finde es eigentlich ganz cool, vor allem auch mit den Personen, mit denen wir auch in dem Bereich arbeiten, sind viele junge Personen auch dabei und das finde ich persönlich auch sehr gut.
Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Du arbeitest ja sehr viel unter anderem natürlich mit Influencer und Influencerinnen. Würdest du sagen, die Beziehung zu ihnen oder die Arbeit mit Influencern unterscheidet sich zu anderen Mandanten?
Unterscheiden, wie soll ich sagen, es ist jeder irgendwie anders und eigen auf seine Art und Weise. Gerade im Zusammenhang mit den Influencern ist es halt so, dass da eine gute Mischung gefunden werden muss zwischen was darf ich rechtlich und wie funktioniert es in der Praxis. Das ist gefühlt eh immer so, aber gerade bei den Influencerinnen merken wir halt auch, die sagen, okay, ich kann das so und so nicht machen, weil in der Praxis funktioniert es einfach anders oder wenn ich das jetzt so und so mache, dann funktioniert das mit dem Algorithmus nicht und das sind Sachen, die ich mir, wenn ich einen Vertrag erstelle, halt so einfach nicht überlegen muss. Das heißt, da ist schon viel mehr Praxisbezug dabei und ja, es sind Fragestellungen, die so nicht unbedingt immer rechtlich sind. Es sind auch einfach praktische, unternehmerische Fragen, die ich mir auch stellen muss. Und das macht schon einen Unterschied, als wenn ich jetzt einen Vertrag aufsetze und beide Parteien geben mir einen Input und der Vertrag ist quasi fast unterzeichnet. Also das macht schon einen Unterschied, aber das ist auch irgendwie das Coole, dass man da die Schnittstelle ist zwischen was darf ich rechtlich und wie funktioniert es für die Personen auch in der Praxis gut.
Mhm, super spannend. Du hast mir beim letzten Gespräch erzählt, dass du auch Lektorin bist, unter anderem auf der FH in St. Pölten. Mhm. Viele denken sich wahrscheinlich, wow, wie cool, würde ich auch gerne mal machen. Wie bist du dazu gekommen?
Also mein Chef, der Dr. Arthur Stadler, hat mich da am Anfang quasi immer mitgenommen. Das hat mich natürlich am Anfang sehr gestresst. Ich glaube, ich durfte, wenn überhaupt, einmal zuhören und die anderen Male wurde ich gleich selber vorne rausgestellt, sage ich mal, war am Anfang natürlich super stressig und Neuland einfach, weil man hat das so auch auf der Uni nicht, trotz der mündlichen Prüfungen, du stehst nicht vor lauter Leuten und trägst Themen vor. Ich muss sagen, das hat sich dann aber gut ergeben. Ich habe das immer eben mit Dr. Stadler gemeinsam gemacht und ich habe dann auch tatsächlich Gefallen dran gefunden. Also am Anfang war es eher eine Stresssituation. Mittlerweile bin ich eigentlich sehr entspannt. Also natürlich, es sind immer neue Leute, neue Fragen, aber das hat sich dann eigentlich sehr schnell eingependelt. Aber war natürlich eine Herausforderung, ja.
Hattest du die Möglichkeit, auch Nein zu sagen?
Eher nicht so. Also ich muss sagen, auch wenn ich am Anfang gestresst war, im Nachhinein bin ich unendlich dankbar dafür, weil mir das einfach selber extrem viel geholfen hat, einfach vor unbekannten Leuten zu sprechen, weil auf der Uni lernt man das nicht, im Privatleben, glaube ich, hat man das jetzt auch nicht unbedingt. Also wirklich eine Wahl, muss ich ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht wirklich. Ist aber auch in Ordnung, weil ich glaube, manchmal muss man einfach, eben wie wir vorher gesagt haben, einfach ins kalte Wasser gestoßen werden. Und ich glaube, wenn man immer so viel Zeit hat, sich das zu überlegen, mache ich das nicht, man steigert sich dann da irgendwie rein und macht es warum auch immer dann nicht. Also ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man nicht wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit hat, sondern da einfach reingestoßen wird.
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist halt leider doch auch oft so. Vor allem bei Frauen, wenn sie gefragt werden, ob sie eine Podiumsdiskussion halten wollen, ob sie einen Talk führen wollen, dass sie eher Nein sagen, viel häufiger Nein sagen als Männer. Und das ist wahnsinnig schade. Und da finde ich es eigentlich wahnsinnig gut, wenn man ein bisschen gedrängt wird zu einer Tätigkeit oder zu etwas, wo man sich eigentlich denkt, oh nein, das wäre jetzt, da trete ich außer meine Komfortzone.
Absolut. Also es ist ein Riesenschritt aus der Komfortzone. Und ich denke mal, bei jeder Podiumsdiskussion, bei jedem Talk, ich bin natürlich nervös davor, auch wenn ich weiß, worum es geht. Aber es ist halt einfach jedes Mal eine neue, coole Erfahrung. Aber je öfter man das macht, desto entspannter wird man natürlich auch. Aber ich glaube, das war schon gut, dass ich da so hineingestoßen wurde.
Absolut, ja. Wenn einem keine Wahl gelassen wird, ist das immer gut. Ja. Oder oft gut. Jetzt aber vielleicht zu der Zeit, zur jetzigen Zeit. Du bist ja jetzt eingetragene Rechtsanwältin. Was hat sich für dich jetzt faktisch geändert in der Kanzlei? Also ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor, wenn ich so lange in einer Kanzlei bin als Konzipientin und dann ändert sich was. Dann gibt es da diesen Switch oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie war das bei dir?
Also inhaltlich muss ich sagen, hat sich an der Arbeit so faktisch eigentlich gar nichts geändert, weil ich habe davor die Sachen auch schon selbstständig betreut. Ich habe die Akten selber geführt. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Das Einzige, was halt dazu kommt, ist das Mandantenhandling. Das fängt bei Honorarnoten, Abrechnungen an, dass man vielleicht auch mal unangenehme Gespräche führen muss über die finanziellen Themen. Das sind Sachen, wo man als Konzipientin sich logischerweise oder glaube ich zumindest einfach nicht beschäftigen muss und soll. Das ist aber auf jeden Fall ein Riesenthema, was dazugekommen ist. Ansonsten, ich muss sagen, bei uns in der Kanzlei ist das alles sehr entspannt und wir haben sehr flache Hierarchien. Das heißt, ob ich jetzt Konzipientin bin oder Rechtsanwältin, so in der Kanzlei macht das jetzt, glaube ich, nicht wirklich einen Unterschied. Vor allem, es sind viele schon lange da, wir kennen uns lang. Also das ändert jetzt quasi nichts daran, aber dass sich das dahingehend auch geändert hat, dass man einfach mehr Verantwortung hat und dass man die jüngeren Kolleginnen auch mehr an der Hand nimmt oder versucht, Dinge zu erklären, weil es einem selber eben auch so passiert ist, dass man da einfach mehr Verantwortung hat. Aber sonst, muss ich sagen, hat sich gar nicht so viel verändert.
Hast du neue Ideen oder ja, neue Ideen, die du vielleicht einbringen magst oder Sachen, die du ändern willst? Aber wie wird sich sowas vielleicht darstellen?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man einfach gehört wird. Ich muss sagen, bei uns in der Kanzlei ist es schon so, dass egal welche Position man jetzt hat, wenn man irgendwie Wünsche hat oder Verbesserungsvorschläge, dass das immer gern gesehen wird beziehungsweise auch versucht wird, das umzusetzen. Mehr, wie soll ich sagen, Spielraum oder Macht in dem Sinn habe ich jetzt logischerweise auch nicht. Aber es kann natürlich sein, wenn man irgendwie Ideen hat, dass es vielleicht mehr Kraft hat, wenn das vielleicht von einer Anwältin kommt als von einer Konzipientin. Ich muss aber auch sagen, dass das bei uns in der Kanzlei eigentlich sehr entspannt ist. Das heißt, mehr Wünsche äußern oder so, das glaube ich, hat jetzt nicht mehr Strahlkraft, als wenn ich es vor 2 Jahren gesagt hätte, glaube ich.
Aber Hand aufs Herz, wie fühlt sich's an?
Es fühlt sich sehr gut an. Es fühlt sich gut an und ich finde, es ist ein langer Weg. Es ist so viel, es ist das Studium, es ist die Gerichtspraxis, es ist die Konzi-Zeit und es ist immer wenn, es vergehen so viele Jahre irgendwie und es ist dann einfach so blöd es klingt, es ist cool, wenn der Moment da ist und man einfach diesen Weg geschafft hat und dann kann man einfach sagen, ich bin Anwältin. Ich wurde so oft gefragt, und was machst du? Und ich habe gesagt, ich bin Rechtsanwaltsanwärterin. Und es ist immer so, die Hälfte der Leute weiß überhaupt nicht, was das jetzt ist. Und wenn man sagt, ich bin eine Anwältin, finde ich, hört sich das schon cool an. Also ich freue mich natürlich, aber ja, war ein langer Weg.
Absolut, ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ein bisschen zum Social Media Recht. Womit beschäftigst du dich jetzt wirklich im Alltag? Was sind so die Fragen, die aufpoppen, die Stolperfallen, die vielleicht den Mandanten wieder laufen können?
Also die Klassiker sind wirklich Thema Bildrechte. Darf ich die Bilder verwenden? Oder wenn ich zum Beispiel Fotografin bin, wie kann ich meine Werknutzungsrechte auf jemanden, zum Beispiel jemanden Werknutzungsrechte einräumen? Das sind die Klassiker. Oder ich möchte zum Beispiel Werbung schalten. Wie kann ich das machen, dass zum Beispiel jetzt keine Konkurrenten dann negativ irgendwie beeinflusst werden? Oder spannende Themen sind auch der Klassiker, wie eine Webshop-Bestellung abläuft. Wie kann ich das machen? Was muss ich bei Produkten angeben? Oder auch eben, wie wir vorher gesprochen haben, bei Influencern, wenn es da Verträge gibt mit Unternehmen zum Beispiel für eine Kooperation, wie kennzeichnet der Influencer Werbung? Wann hat er das überhaupt zu kennzeichnen? Wie soll gekennzeichnet werden? Es ist eigentlich sehr, sehr vielseitig und kommt halt immer darauf an, was das konkrete Anliegen von einem Mandanten ist. Aber das sind so die täglichen Aufgaben eigentlich, die auf mich zukommen jeden Tag.
Sehr spannend. Gibt es Punkte, die immer wieder aufpoppen und wo vielleicht Mandanten unbelehrbar sind?
Also der Klassiker ist wirklich, welche Informationspflichten man auf einer Website haben soll. Siehe Datenschutzerklärung, Impressum, AGB ist oft, es ist eigentlich der Klassiker und jeder weiß es, aber es wird sehr oft immer noch unvollständig oder einfach falsch gemacht. Und dann natürlich von Leuten, die das sehen, abgemahnt. Das sind meistens irgendwelche Mitbewerber, die das sehen und sich denken, so kann ich quasi den Konkurrenten bestrafen. Das sind Sachen, die leicht zu vermeiden sind, wo die Leute aber immer glauben, es passiert eh nichts. Das kommt sehr oft vor, natürlich auch bei Influencern, wenn Werbung nicht gekennzeichnet wird und dann sieht das vielleicht jemand auf Instagram oder es wird Musik benutzt, für die ich überhaupt keine Nutzungsrechte habe. Das sind eigentlich die Sachen, wo auch von den Mandanten nicht viel Verständnis da ist und es kommt dann quasi auch immer als Argument auch von vielen Influencern, ja, die anderen machen das auch. Das verstehe ich natürlich grundsätzlich, vor allem auch aus unternehmerischer Sicht. Aus rechtlicher Sicht muss ich halt darauf hinweisen, was alles passieren kann, wenn, aber wie die Entscheidung dann schlussendlich ausgeht, das bleibt sowieso bei den Mandanten.
Das heißt, man lernt mit der Zeit auch damit umzugehen, wenn man versucht, Mandanten zu belehren, aber es funktioniert einfach nicht, ja. Oder?
Ja, aber es sind einfach zwei verschiedene Sachen, immer zu sagen, rechtlich schaut das so und so aus, aber es ist oft einfach irgendwo in einem Zwischenstadium, dass man sagt, okay, ist das überhaupt praktikabel? Aber natürlich muss ich als Rechtsanwältin darauf hinweisen, was passiert und was darf ich nicht. Aber es ist auch wichtig, dass man manchmal einfach einen Mittelweg findet, dass man sagt, okay, was passiert, wenn nicht? Was ist da das Risiko? Und da muss jeder für sich selber abwägen, mache ich das jetzt so oder mache ich das so? Aber das ist dann, also die letzte Entscheidung bleibt dann nicht bei mir. Ich kann nur die Personen eben anleiten, was ich raten würde, aber muss am Ende dann einfach auch jeder selber entscheiden, wie er das handhabt.
Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zu deiner Konzipientenzeit. Du hast gemeint, flache Hierarchien, du warst relativ frei. Das heißt, du hast auch viel probieren können, hast auch deinen eigenen Stil entwickeln können mit der Zeit. Hast du viel diskutieren müssen über bestimmte Dinge, wie man vielleicht dann mit etwas umgeht?
Eigentlich gar nicht. Also wie du sagst, ich habe eigentlich relativ viel Spielraum gehabt. Ich konnte die Dinge eigentlich immer so machen, wie ich sie für richtig gehalten habe. Wurde natürlich an der Hand genommen, weil man ist ja doch noch in Ausbildung. Es war aber schon, wenn ich gesagt habe, okay, ich würde das jetzt eher so und so machen und ich finde das jetzt besser, dann hat man natürlich zugehört und hat das versucht umzusetzen. Natürlich gibt es einfach in jedem Unternehmen gewisse Strukturen, die man nicht einfach nach Lust und Laune jetzt aufbrechen kann, wenn man sich das einbildet. Aber ich muss sagen, das wurde schon berücksichtigt, dass sich da jeder so entfalten kann. Natürlich, gewisse Sachen muss man einfach machen, auch wenn man es nicht machen will. Aber ich glaube, das ist in jedem Job so. Also von dem her muss ich sagen, habe ich eine schöne Konzipientinnenzeit genossen.
Das hört sich sehr danach an. Abschließend, liebe Jacqueline, welchen letzten Rat könntest du uns heute noch mitgeben?
Also ich glaube, gerade im Hinblick auf die Konzipientenzeit, dass man sich einfach nicht unterkriegen lässt, dass man vielleicht auch Themen, die unangenehm sind, auch im Hinblick vielleicht auf die Rechtsanwaltsprüfung, dass man in der Kanzlei, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch in anderen Teams, in anderen Bereichen nachfragt, auch wenn es unangenehm ist, einfach, dass man sich den Sachen stellt vielleicht und nicht hofft quasi, dass man so auf der sicheren Seite ist und da jetzt irgendwie keine schlimmen Sachen machen muss und auch bewusst nach Arbeit fragen, vielleicht auch Dinge, die man nicht so möchte und ja, dass man weitermacht und dann kommt man hoffentlich irgendwann zum Ziel. Also ja, wie gesagt, einfach nicht aufgeben und es wird immer gute und schlechte Zeiten geben, aber ich glaube, wenn das Arbeitsumfeld passt, dann wird das funktionieren.
Liebe Jacqueline, vielen Dank für den Talk heute, vielen Dank für deine Inputs und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Event oder beim nächsten Podcast.
Danke auch von meiner Seite. Tschüss!
Tschüss!